Herzlich willkommen zu unserem Podcast East Reads West. Hier geht es um westliche Literatur für östliche Therapeuten. Ein Podcast des ABZ Mitte, des Aus- und Weiterbildungszentrums für klassische Akupunktur und traditionelle chinesische Medizin mit
Anna Hardy
und Nils von Belo. Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie da sind.
Ja, heute geht es um zwei Bücher. Nils, du hast Eva Maria Zurhorst vorgeschlagen, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Das ist ja schon ein sehr provokativer Titel.
Ich habe nicht nur sie vorgeschlagen, sondern ich habe auch von Thomas Mayer das Buch Trennt euch vorgeschlagen. Man muss beide Bücher nebeneinander hinstellen und dann wird ein Schuh draus.
Ja, hast recht. Also ich favorisiere Herrn Mayer, muss ich gleich zu Anfang sagen. Nicht nur, weil er sehr kurz und sehr knackig ist und weil er auch sprachlich sehr gut ist. Er ist ja auch Schriftsteller von Haus aus. Und
auch eher ein Essay, finde ich, ja.
Ja, und anscheinend ist der aus einer Nerd-Party entstanden, was ich auch sehr sympathisch finde. Wo ich gerade schon mal von Herrn Mayer schwärme, kann ich vielleicht auch noch was zu ihm sagen. Er ist ein Schweizer Schriftsteller, geboren 1974, Drehbuchautor, war mal Texter in einer Werbeagentur, hat ein Jurastudium abgebrochen und er ist auch Aktionskünstler. Er lebt in Zürich und hat da einige Actions gemacht. Und sein Debütroman ist 2012 erschienen, der heißt Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse.
Der Titel ist einfach schon Programm, das ist einfach großartig.
Ja, und ich habe nachgelesen, er hat einen jüdischen Vater und eine christliche Mutter oder umgekehrt. Und da versteht man auch, warum dieser Clash of Cultures zwischen Christentum und Judentum für ihn interessant ist. Ja, also das ist so zu dem Hintergrund.
Lass uns gerade nochmal die Eva Maria Zurhorst da als Gegenpol. Dieses Buch ist von 2004 von Eva Maria Zurhorst, ist also schon sehr, sehr lang. Hat es, glaube ich, du hast da die 20. Auflage. Ich weiß gar nicht, was sie von Beruf grundsätzlich ist.
Die hat alles Mögliche gemacht. Sie war zuerst Journalistin, Auslandskorrespondentin in Südafrika. Da schreibt sie auch, dass das Apartheidsregime sie zuerst auf dieses Thema Beziehungen gebracht hat. Danach war sie in einer Agentur nach dem Mauerfall und hat PR-Konzepte gemacht. Und dann nach einem Zusammenbruch hat sie sich entschieden, Psychotherapie zu studieren.
Also dieses Buch von 2004 ist jedenfalls der Ausgangspunkt eines sich stetig vergrößernden Marketingkonzeptes. Sie schreibt, glaube ich, inzwischen auch für den Stern mit ihrem Mann und für den Spiegel. Also das ist ein ziemlich großes, weites Netzwerk inzwischen geworden. Und dieses erste Buch, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, ist und war sehr, sehr erfolgreich, war auch auf der Spiegel-Bestsellerliste sehr weit oben und ist so dieser Kick-Off gewesen. Und dieser Aspekt, liebe dich selber, den hat sie dann in vielen verschiedenen Titeln auch immer wieder ausgebaut. Das ist sozusagen ihr Kernbuch oder ihr Ursprungsbuch, womit sie angefangen hat, sehr erfolgreich zu agieren. Ja, dann sag uns doch mal, erzähl uns doch mal, was du über das Buch denkst. Fang mal mit der Zurhorst an.
Also da regt sich Widerspruch bei mir. Weil ihre These ist, im Grunde sind alle Schwierigkeiten, die du in einer Paarbeziehung oder Ehe erlebst, liegen in dir selbst.
Da ist sie ja von nicht so weit von Jorge Bucay, oder? Liebe mit offenen Augen.
Ja, auf der anderen Seite, Jorge Bucay ist jetzt nicht so apodiktisch, was die Schlussfolgerungen betrifft. Also aus Eva Maria Zurhorst lese ich raus, dass wenn du nicht beim Partner bleibst und alles dran setzt, dass du über die Schwierigkeiten zu einer tieferen Beziehung kommst, dann hast du was falsch gemacht. Mhm. Also ich meine, sie erzählt es sehr überzeugend aus ihrer eigenen Geschichte, dass diese Partnerwahl aus einer ungewollten Schwangerschaft hervorging, aber sie das Kind gerne behalten wollte. Sie haben geheiratet, der Partner war 6 Jahre jünger oder ist 6 Jahre jünger, aber also in einer anderen Lebensphase. Der hat noch gerne Party gemacht und sein Leben genossen und wurde dann auf einmal Vater. Und dann sind sie in dieses traditionelle Rollenmodell gerutscht und sie wurde eine ganz unzufriedene Hausfrau und er hat sich außer Hauses vergnügt. Also die Ehe war dann am runden Partner des Geburtstags auch auf einem Tiefpunkt und sie hat mit ihrem Gefühlsausbruch die Party gesprengt. Also das finde ich ganz nett, dass sie immer wieder auch über sich selber erzählt. erzählt und dass sie mehrere Male kurz davor war, sich zu trennen, aber dann auf beiden Seiten so eine Traurigkeit entstanden ist, die gezeigt hat, ja, wir hängen doch aneinander, wir würden gerne es zusammen schaffen. Ja, das machte schon sehr überzeugend, dass sie sagt, sie hat immer wieder so an ihrer Ehe gearbeitet und jetzt sind sie wieder so, ja, nah beieinander, wie sie sich am Anfang in der Verliebtheit gefühlt haben, aber auf einer ganz anderen Basis. Das ist beeindruckend.
Ja, ich finde, das ist auch ein roter Faden, der sich durch dieses Buch durchzieht. Und diesen roten Faden spinnt sie ja heutzutage auch weiter. Also diese moderne Vermarktung, die sie macht, ist auch immer mit ihrem Mann und ihrem Partner zusammen. Und das kommt auch sehr gut rüber. Also das ist auch ein Aspekt, es ist halt ein sehr persönlicher Aspekt dabei. Und den finde ich auch wirklich schön. Also der ist auch wirklich interessant zu beobachten. Ja, das ist so ein Aspekt, den ich ganz gut finde. Ich liebe diesen Titel, aber in dem Titel steht mal in meinen Augen schon die Kritik, die ich auch an diesem Buch habe. Ich bin ja ein Freund von Provokationen. Also diesen Titel Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, der ist provokativ. Der ist auch provokativ gedacht, denke ich. Und er beinhaltet aber so viele Aspekte, die ich extrem spannend finde. Erstmal liebe dich selbst. Das ist ja fast ein Zitat, kann man ja eigentlich ein biblisches Zitat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und ich muss ehrlich gestehen, obwohl ich zwar christlich erzogen und auch sehr viel christliche Jugendarbeit selber gemacht habe, ich ja als Nicht-Christ, sondern ich sage mal, ich bin Taoist mit christlichem Hintergrund. Ich finde diesen grundsätzlichen Satz, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, der ja auch mit dem kategorischen Imperativ von Kant vergleichbar ist. Ich finde diese grundsätzliche Einstellung ziemlich gut und ich zitiere ihn oft bei meinen Patienten, aber immer mit dem Hinweis, dass der zweite Teil, wie dich selbst, eigentlich der wichtigere ist als der erste. Immer mit dem Hinweis, wenn wir uns selber nicht mögen, wenn wir keine gute Beziehung mit uns selber hinbekommen, dann wird es schwierig auch mit Beziehungen von anderen. Beziehungsweise oft gehen wir in Beziehungen Kompromisse ein, glauben wir Dinge tun zu müssen, die gar nicht uns entsprechen und bringen uns dann selber in eine Position, über die wir uns selber ärgern, beziehungsweise mit der wir selber so unzufrieden sind und leben unser eigenes Ich nicht aus, leben unsere eigenen Konflikte nicht aus, zeigen nicht unsere eigenen dunklen Seiten, was dann wiederum dazu führt, dass wir dieses dann in unseren Partner projizieren, dieses dann zu Konflikten in der Partnerschaft führt etc. Und da finde ich ihren Ansatz sehr konsequent und sehr gut und da ist sie ja auch mit Jorge Bucay letztendlich wirklich einer Meinung. Jorge, der sagt, übernimm Verantwortung für dich selbst und das ist eine ihrer Grundideen, der ich durchaus gut folgen kann und den ich auch wirklich gut finde für Patienten, um das zu leben. Ich denke, das ist einfach das, was wir in vielen Beratungsbüchern zur Ehe oft lesen. Esther Perel ist da ja auch auf diesem Dings. Wir müssen uns selber ergründen. Die Arbeit und Auseinandersetzung mit uns, mit unseren Schattenseiten, mit den Tiefen und Untiefen unserer eigenen Seele, die gehört zur grundsätzlichen Arbeit und die hört nicht auf in der Partnerschaft. Im Gegenteil, in der Partnerschaft braucht es das umso mehr, dass wir uns mit uns selber auseinandersetzen. Und das kann in der Diskussion mit unserem Partner sein, aber das kann auch in der Diskussion mit unseren Freunden, unseren Freundinnen, Therapeuten, was auch immer, Supervisoren, was immer, Intervisionsgruppen sein. Aber letztendlich bleibt es eine ewig, ich sag mal, als Therapeutin oder Therapeut sind und als Partner sind wir einer ewigen Auseinandersetzung mit uns selbst ausgeliefert und eine positive Einstellung dazu bekommen. Und das ist das, was Eva Maria Zuhaus sagt, ist eine gute Einstellung. Lass uns über mich reden sozusagen, ja, ist einfach eine gute Einstellung.
Es gibt da eine schöne Szene von einer Frau, die sich für ihr erstes Date zurecht macht und vor dem Spiegel durchprobiert, soll sie jetzt dieses Mieder anziehen, was ihre Figur schön glättet und die Fettpölsterchen wegretuschiert. Oder, also ich meine, wenn es dann irgendwie doch dazu kommt, dass sie die Kleider ablegt, wird er das sehen und was wird er sagen, wenn ihre Fettpölsterchen sieht? Oder soll sie die schöne Spitzenunterhose anziehen, die erotisierend wirkt, aber vielleicht kommt es gar nicht erst so weit, Wenn er nämlich ihre Fettpölsterchen unter dem Kleid sieht. Und ich finde, das
klassisches Dilemma
zeigt sehr, sehr schön das Dilemma, was wir haben, wenn wir mit anderen Menschen in eine nahe Beziehung eintreten wollen. Wie viel dürfen wir von uns zeigen? Und dürfen wir unsere Fettpölsterchen zeigen? Und ich glaube, da ist tatsächlich so, wenn die Frau sagen würde, ja, ich liebe mich auch so, wie ich bin und mit meinem Körper, dann könnte sie gleich in Spitzenunterwäsche zum Date gehen, weil wenn der Typ sich an ihren Fettröllchen stört, dann sollte sie vielleicht gar nicht ihr Kleid ausziehen im Laufe des Abends.
Ja, und dann sollte sie sich auch von dem Mann nicht treffen.
Ja, aber also ich finde, das zeigt sehr gut, dass die Angst, die wir haben, uns so zu zeigen, wie wir sind, was ist, was wir selber behandeln können oder mit dem wir lernen, Umgang zu finden.
Ja, und was uns auch hindert, in der Beziehung offen und ehrlich zu sein und auch letztendlich uns immer wieder daran stocken lässt, diese Beziehung lebendig zu gestalten. Ja, und damit, wenn du etwas nicht lebendig gestaltest, wenn du etwas nicht gießt, wenn du etwas nicht pflegst und pflegst, entwickelt sich's nicht. Und ich mag da besonders eben diesen Aspekt, wir müssen uns hegen und pflegen. Und ich sage meinen Patienten, das ist die einzige Person, die sie sowieso nur hegen und pflegen können. Klar, wir haben Verantwortung für unsere Kinder, aber auch die werden groß. Die einzige Verantwortung, die wir übernehmen können, ist für uns selbst. Das ist das Essentiellste. Wenn wir Verantwortung für andere übernehmen in unserer Partnerschaft, da gibt es immer Ausnahmesituationen, das ist mir schon klar. Wenn jemand ohnmächtig auf der Straße liegt, dann übernehmen wir Verantwortung. Wir reden jetzt nicht über Notsituationen, sondern wir reden, wenn das ständig das ist, dass wir Verantwortung für den anderen übernehmen oder glauben, Verantwortung für den anderen übernehmen zu müssen oder der andere uns ständig darauf auffordert, Verantwortung zu übernehmen, dann letztendlich spielen wir sozusagen eher in einem fremden Sandkasten, wo wir erstens nichts zu suchen haben und zweitens auch gar nichts verändern können. Der Einzige, der Dinge in sie verändern kann, sind sie selber an sich selber.
Ja, aber sie fordert auch dazu auf, dass man über diese Dinge redet, die einem Schwierigkeiten bereiten, ne?
Genau. Also das ist Grundlage, ist auch immer Kommunikation bei.
Ja, das beschreibt sie auch ganz schön. Also, dass sie sagt, jetzt sind wir schon viel aufmerksamer geworden. Wir haben jetzt 3 Tage miteinander gestritten und ich bin dann irgendwann in einem ruhigen Moment mal zurückgegangen, um zu sehen, wo ist der Riss passiert. Ja. Und dann haben wir es gefunden und dann haben wir miteinander gesprochen. Das dauert jetzt nicht mehr so lang, bis wir rausfinden, was den Bruch verursacht hat oder den Riss.
Und ich meine auch diese Kommunikation, da gibt es ja dieses wunderbare Buch von
Michael
Lukas Möller, Die Wahrheit beginnt zu zweit, und dieses System der Zwiegespräche, wo es ja letztendlich nur darum geht, über sich selber mitzuteilen, ja, also nur die eigene Seelenlage zu teilen. Das ist sozusagen diese Idee auf die Spitze getrieben, und das ist ja ganz witzig, der Lukas Möller hat das ja auch mit seinen ganzen Beziehungen so gemacht, also nicht nur mit seinen partnerschaftlichen Beziehungen, sondern alle seine Lebensbeziehungen hat er mit Zwiegesprächen gefühlt, was ich ja ein bisschen heftig finde, klassisch, alt-68er-mäßig, ja, alles auf die Spitze treiben, aber sehr spannend einfach als Grundkonzept. Ja. Sie greift das nicht auf, aber letztendlich ist das ihre Grundidee, wir teilen uns mit. Wir erobern uns selber und teilen uns mit. Also von daher finde ich ihr Buch gut und auch diesen Titel gut. Ich habe einfach aus meiner Praxis heraus ein bisschen Probleme oder sehr starke Probleme mit ihrem zweiten Teil ihres Titels und es ist egal, wen du heiratest und mit der so unterschwellig schon immer vermittelten Aspekt, nur wenn du an dir arbeitest, wird alles gut und dann wirst du diese Ehe retten und dem Umkehrschluss, wenn du die Ehe nicht oder die Partnerschaft nicht rettest oder nicht retten kannst und nicht da bleibst, dann hast du versagt. Und das ist so ein Aspekt, den kann ich so persönlich nicht teilen. Es gibt viele Gründe und deswegen ist auch das gegensätzliche Buß trennt euch, eine Partnerschaft zu beenden. Das kann einmal daran liegen, dass der Partner missbräuchlich ist in vielen verschiedenen Dingen, entweder persönlich oder auch mit sich selber oder was auch immer, Sucht etc. Es kann aber auch sein, dass Partnerschaften an einer Stelle sind, wo Entwicklungsmöglichkeiten nur bei einem der Partner im Augenblick gegeben ist und bei dem anderen nicht, warum auch immer. Das heißt, man entwickelt sich nicht an der gleichen Stelle in dem Moment weiter. Und ich finde schon, dass und das sagt ja der Thomas Meyer sehr extrem. Ich finde, dass wir in unseren Partnerschaften gemeinsame Wege gehen können und dass es aber durchaus auch einen Punkt gibt, eine Partnerschaft zu beenden, weil Entwicklungsmöglichkeiten nicht mehr da sind. Dieser moralische Zeigefinger, der sich, ich finde, schon so ein bisschen durch ihr Buch zieht, da habe ich so schon meine Bauchschmerzen mit, vor allem, weil sie ja vieles aus ihrer eigenen Partnerschaft her argumentiert. Und auf der einen Seite finde ich das einen wunderschönen roten Faden, auf der anderen Seite ist das so ein bisschen so N gleich 1 Untersuchung, ja, weil es mal mir funktioniert hat, muss es bei den anderen auch funktionieren. Und das ist aus dem therapeutischen Aspekt her, das heißt, ich, der so viele verschiedene Partnerschaften miterlebt, nicht wirklich realistisch. Also ich habe viele Patientinnen und Patienten bei mir in meiner Therapie erlebt, denen ich letztendlich geraten habe, ihre Partnerschaft zu verlassen, weil die Situation für sie nicht mehr tragbar war. Und dann denen auch noch zusätzlich aufzuoktroyieren, ja, du hast dich nicht genug selber entwickelt, das heißt, du bist auch noch selber schuld, das halte ich für extrem schwierig. Also da habe ich wirklich große Bauchschmerzen mit.
Ich auch. Was mir aufgefallen ist, sowohl Thomas Meyer als auch Eva-Maria Zurhorst sprechen von einem guten Kern. Mhm. Vielleicht meinen sie nicht unbedingt das Gleiche damit, aber es geht sowas, für mich eine Konnotation mit dem höheren Selbst oder mit dem wahren Ich, mit der besseren Version von dir selbst, so eine Art innere Weisheit, die dir sagt, dass du im Grunde gut bist und dass du gute Eigenschaften hast und dass du darauf vertrauen kannst. Mhm. Darauf verweist sie, wenn sie sagt, wir sollen uns mit uns selbst auch versöhnen, mit unseren dunklen Seiten, weil wir den anderen dafür verurteilen, dass er uns die spiegelt. Aber im Grunde ist es was Unversöhntes in uns selbst. Und der Thomas Meyer sagt das ja im Grunde auch so, ja. Also, dass wir in Bezug auf Beziehungen viele negative Glaubenssätze haben und die durch positive ersetzen können, wenn wir auf diesen guten Kern hören. Und der gute Kern eigentlich auch der Antrieb für uns ist, uns aus einer Beziehung rauszulösen, die uns nicht gut tut.
Ja, bei beiden, das ist etwas, was ich in meinem therapeutischen Ausbildungen auch immer sage, auch den Behandlern immer sage, vertraut eurem Herzen. Also da kommen wir jetzt auch nochmal auf den Aspekt, warum soll man als Therapeut sowas lesen? Es geht immer darum, die Signale, die wir hören als Therapeuten und Therapeutinnen, also das, was wir als Übertragung erfahren von unserem Patienten, dem zu vertrauen, diesen Aussagen zu vertrauen, diesen Aussagen zu folgen und eine gute Beziehung zu dem eigenen Herz zu entwickeln. Das ist etwas, was sowohl für unsere Patienten gilt, als auch für uns als Therapeuten. Wenn wir keine gute Beziehung zu uns selber entwickeln, wenn wir letztendlich nicht dem vertrauen, was wir erleben, dann können wir auch keinen festen Standpunkt einnehmen und dann können wir auch nicht mit unserem Patienten Entwicklungen eingehen. Von daher ist das gut übertragbar auf das therapeutische Sein. Das finde ich auch sehr gut. Und letztendlich müssen wir unseren eigenen Worten vertrauen und unseren eigenen Gefühlen vertrauen, weil sie sind die Grundlage von dem, was wir sind. Also es gibt so ein paar Punkte bei ihr, wo ich wirklich dann auch, also sie macht dann an Boris Becker fest, dass wir, wenn wir die Partnerschaft verlassen, ganz bestimmt auch wieder den gleichen Typ als Partner wählen. Ich finde dieses Beispiel mit Boris Becker ziemlich erschütternd, ehrlich gesagt, weil ich finde, den Boris Becker als Role Model zu nutzen, finde ich jetzt eher begrenzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich glaube, auch so apodiktisch zu behaupten, wir würden uns immer den gleichen Partner suchen, da verlasse ich sie sozusagen. Ja.
Sie inspiriert sich ja auch an den Promi-Geschichten von Gala und Bunte.
Ja, das ist ja wunderbar, aber das ist eben nicht das, was ich in der Praxis erlebe.
Naja, für sie ist es so, dass die Promis diejenigen sind, die all das machen, was wir Otto-Normalverbraucher nicht machen können, weil wir bestimmte Rahmenbedingungen haben. Also wir haben nicht so viel Geld, wir haben nicht so viel Freiheit. Und deswegen guckt sie, wo das im Extremfall hinführt, wenn man keine guten Beziehungskompetenzen hat.
Ja, das ist so ein bisschen, finde ich, eine sehr naive Vorstellung, dass das, was wir in dieser Promi-Welt erleben, in irgendeiner Form das widerspiegelt, was diese Menschen sind. Ich glaube, da müssen wir uns verhüten. Ich finde das sehr deutlich, zum Beispiel an der Serie The Crown, die im Augenblick läuft, wo Geschehene innerhalb des englischen Königshauses und innerhalb der englischen Geschichte mit Dialogen übersetzt werden, die dann stattfinden, die letztendlich erfunden sind. Das halte ich für sehr schwierig. Ich glaube, Promis heutzutage zeigen bestimmte externalisierte Aspekte, die auch immer geschönt werden, gerade bei ihren Bildern etc. wird retuschiert wie blöd, aber auch an den Inhalten wird retuschiert wie blöd. Und ich persönlich bin nicht der Meinung, dass das, was da öffentlich gezeigt wird, übertragbar ist auf meine Patienten. Die Patienten, die ich erlebe, haben tiefe Konflikte mit ihren Partnern, haben auch tiefe Konflikte mit sich selbst und müssen sich mit realen Problemen auseinandersetzen. Und ich finde diese Übertragung von Gala und Bunte auf reale Probleme, ehrlich gesagt, da kann ich nur sagen, das ist einfach nicht meine Welt. Ja, die Gefahr besteht natürlich, dass wenn man eine Beziehung verlässt und nicht für sich herausgearbeitet hat, was und warum und wie diese Beziehung gescheitert ist, beziehungsweise beendet wurde, dass natürlich die Gefahren besteht, dass wir diesen gleichen Fehler wieder machen. Diese Gefahr besteht immer. Aber die Alternative, deswegen in der Beziehung zu bleiben, halte ich für genauso gefährlich, weil sie letztendlich keine Garantie ist, dass man das dann ändert. Ich bin da sehr gespalten mit Ihrer Aussage und ich mag diesen moralischen Aspekt, der dahinter steht, nicht so ganz genau. Ich störe mich auch sehr, ab Seite 200 hat sie so eine Abteilung, wo sie über ihren Gottesglauben und ihre göttliche Geschichte redet. Also erstens finde ich, hat das in diesem Buch nichts zu suchen. Und zweitens, da verlasse ich sie sehr schnell. Das sind dann so hochmoralisierende Aspekte. Ich glaube eben, ja, ein moralischer Kompass ist gut, aber eine überhöhte Moralität halte ich für nicht wirklich praktikabel in einem therapeutischen Leben, ja.
Wobei ich glaube, dass ihr Hinweis auf Gott, das ist jetzt kein christlicher Gott, sondern für sie ist das eine Macht oder Möglichkeiten. Ich müsste nochmal genau nachschlagen. Aber ich meine, dass sie das einführt im Zusammenhang mit Vertrauen. Also, dass man in ausweglose Situationen gerät im Leben und wenn man dann auf etwas vertrauen kann, was über einen selbst hinausgeht, dass es einem hilft, diese vertrauensvolle Haltung einzunehmen.
Ja, das wäre sicher nochmal einen interessanten Podcast darüber zu machen, ob einem Gottesglauben einem wirklich hilft oder nicht. Wenn man das historisch betrachtet, würde ich immer sagen, Gottesglaube und Religiosität haben so viel Vertrauen gebracht, wie es Unglück gebracht hat. Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Ich gestehe ihr das total zu. Ich finde das auch vollkommen okay, eigene Gotteserfahrung und Glaubenserfahrung zu haben. Ich finde es einfach für ein so ein Buch vollkommen unpassend. Und ich finde, es hilft überhaupt nicht weiter, weil es etwas suggeriert, was man braucht, um hier Sicherheit zu haben. Und das halte ich für illusorisch auch. Und ich finde, da geht sie auf einem Weg plötzlich mittendrin, wo sie sowieso, ich finde, sehr ausschweifig schreibt. Das ist auch, das hast du ja im Anfangskommentar schon gesagt. Ja, sie ist dann vielleicht zu viel Gala oder Bunte mäßig. Ist jetzt ein bisschen böse, der Kommentar, Entschuldigung. Aber sie schweift schon sehr aus. Und manchmal hat man so ein bisschen das Gefühl, dass das alles sehr redundant ist, was sie da erzählt. Ja. Sie kommt dann immer und immer. Und ich denke mir, ja, Mädel ist ja jetzt gut, also jetzt reicht's aber mal, jetzt hast du es mir 20 Mal reingekrieben, das brauchst du nicht 21. Mal auch mal zu hören, ja. Aber ich finde auch hier und da trifft sie sich mit Jorge Bucay und da finde ich, trifft sie sich auch mit unseren therapeutischen Maßnahmen, die wir als Therapeuten haben. Es geht letztendlich darum, wir müssen uns mit uns selber auseinandersetzen. Wir müssen uns, hier lasse ich jetzt mal das Müssen weg, wir müssen gar nichts, ein Scheiß muss ich. Ich denke, es ist wichtig, eine positive Beziehung zu uns selber zu bekommen und anzufangen, uns mit all den Aspekten, die wir haben, und es sind ja nicht die schönen Aspekte, wo wir Probleme haben, uns zu lieben, sondern es sind die Schattenaspekte, wo wir Probleme haben, uns zu lieben. Diese Aspekte diese Aspekte anzuschauen, diese Aspekte zu untersuchen und sie anzunehmen. Wenn uns das gelingt, dann ist es vielleicht wirklich egal, wen wir haben.
Nee.
Nee, sehe ich auch so. Also, aber ich weiß jetzt nicht, ob der Jorge sagt das auch und sie sagt das auch in Aspekten. Und ich finde das auch, das hat mich in meiner Beziehung und meinem Leben und auch in vielen therapeutischen Gesprächen, wir projizieren ja unglaublich viel in unseren Partner rein. Und ich empfinde es auch so, unsere Partner sind, wenn wir sie auswählen, Ergänzungspartner. Das ist ja, was Jorge sagt, ja, dass wir uns in die Übereinstimmung verlieben am Anfang und dann aber Liebe ist, dass wir die Dinge leben, die der Partner anders macht. Und ich erlebe oft, dass Partner gewählt werden, weil sie bestimmte Dinge können oder nicht können, die man selber nicht kann oder macht oder tut. Und das führt dann erstmal dazu, dass man sich diesen Dingen nicht weiter stellt. Also um es mal ein Beispiel frei zu machen, ich bin jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Beide meine Partnerinnen sind unglaublich klar finanziell aufgestellt. Also sie haben beide einen Plan, man haben einen guten Überblick über ihre finanziellen Geschichten. Ich bin das komplette Gegenteil. Ich habe da überhaupt keine Beziehung zu. Und mich hat meine Trennung von meinem ersten Zuhause hat mich gezwungen, diesen Aspekt anzugucken, sich damit zu beschäftigen. Und meine jetzige Frau gibt mir sozusagen immer wieder Hinweise dazu, zu sagen, hier, beschäftige dich damit, das ist wichtig für dich, das ist ein wichtiger Aspekt von dir und ich werde es für dich nicht lösen. Da ist sie eh großartig drin. Ja, das ist ein Beispiel dafür, wo wir die Dinge, die wir sozusagen in unseren Partner externalisieren, wieder annehmen müssen und den stellen müssen. Ne? Und das finde ich bei beiden, sowohl bei ihr als auch Jorge Bucay, den wir im letzten Podcast besprochen haben, finde ich bei beiden sehr, sehr gut, diesen Fokus auf unsere eigenen, in Anführungsstrichen, Mängel oder Dinge, die wir nicht gut können.
Die ja auch gerade in der Beziehung am allermeisten zum Vorschein kommen.
Genau. Genau. Ja.
Okay, Thomas Meyer.
Trennt euch. Erzähl uns was über Trennt euch.
Ja, das kam in einem Moment, wo mein Sohn gerade eine sehr unglückliche Liebesbeziehung hatte, beziehungsweise die dabei war, sich anzubahnen. Und ich habe ihm das gegeben. Und das war für ihn, denke ich, schon eine Hilfe. Ja, also und zwar in dem Moment habe ich das ja live miterlebt, dass man, also eher jetzt in dem Fall, aber ich sage das für mich genauso, wenn jetzt jemand, wo man sagt, ich liebe den sehr und ich möchte, dass das klappt, immer wieder mit dieser Hoffnung kommt. Vielleicht kann er sich ja noch ändern oder sie sich noch ändern und wird ihre Meinung dazu ändern, dass es mit uns klappt. Und man immer wieder irgendwie mit dieser Hoffnung sich von Ast zu Ast hangelt, aber sehr, sehr stark darunter leidet, weil sich das nicht einlösen lässt. Und er ist da ja sehr klar, er sagt, jemanden zu lieben heißt noch nicht, dass man damit alle Schwierigkeiten überwinden kann, die einen trennen. Und das als Versagen zu sehen, weil man das mit der Liebe nicht schafft und sich zu sagen, die Liebe war nicht groß genug, ist vollkommen falsch, ja. Und wenn man das weiß, dann ist es mutiger, sich zu trennen, als in der Beziehung zu bleiben und sich immer wieder neu zu sagen, man muss da Arbeit reinstecken, wie Eva-Maria Zuhaus das macht, ja.
Ja, er beschreibt das so ein bisschen so, als würde man an einem Haus, was irgendwie von Grund auf letztendlich zerbrochen ist oder von Grund aus nicht wirklich auf einem guten Fundament steht, wenn man weiter an diesem Haus baut und irgendwelche Flansches dran baut und irgendwelche Stützdinger dran baut, anstatt es einfach gepflegt abzureißen, ja, und neu zu bauen. Ich fand schon den Titel, so wie ich bei Eva-Maria Zuhaus den Titel großartig fand, fand ich hier den Titel auch so. Ich finde einfach großartig, auch hier das Provokative zu sagen, trennt euch. Und es ist dann auf der Titelseite auch noch wunderbar so ein Zeichen von so einer Schere, die sowas abschneidet. Also das hat mich schon sehr begriffen. Und es ist so unglaublich cool, kurz und knapp. Es ist eben eigentlich nur ein Essay und es ist kurz und knapp und er duddelt nicht rum und er macht nicht rum. Und seine Grundaussage ist letztendlich, stellen Sie sich der Frage, wie fühlen Sie sich in der Gegenwart Ihres Partners? Und ich zitiere hier, wenn er sagt, fühlen Sie sich verstanden und respektiert, fühlen Sie sich geborgen, lachen Sie miteinander, gehen Sie pfleglich miteinander um, sind Sie ganz selbst, fühlen Sie sich wohl. Und wenn alle diese Dinge, wenn diese Fragen mit Nein beantwortet sind, dann ist es letztendlich immer auch ein guter Zeitpunkt zu sagen, nö, jetzt ist es vorbei. Ich finde diese auch wieder, und da kommen wir wieder auf den Punkt, den wir eben schon besprochen haben, auf sein eigenes Herz zu hören und dem zu vertrauen und auch dem eigenen Gefühl zu vertrauen, das finde ich einfach wunderbar. Das hat so einen Aspekt von Selbstermächtigung, ja, das finde ich großartig.
Was ich auch sehr mag, ist, dass er im Grunde den Teufelsadvokaten spielt. also mit dem Leser sich identifiziert und sagt, ja, aber. Ja, aber ist immer dieses Wort aber, das kommt mit dem Verstand. Alle diese Gründe, die dagegen sprechen. Und ja, die Moral ist ja auch wieder ein interessantes Thema. Und er sagt hier, dass die Moral recht unliebsame Rollen verteilt, wenn eine Beziehung zu Ende gegangen ist. Das ist jetzt auch ein Zitat. Einerseits jene des bemitleidenswerten Opfers, dem eine Aura von Ausschussware anhaftet. Andererseits jene des skrupellosen Täters, der augenscheinlich nie richtig geliebt hat und dem folglich nur in beschränktem Maß zugestanden wird, zu trauern. Aber du hast doch Schluss gemacht, heißt es verblüfft, wenn derjenige, der die Trennung vollzogen hat, seinem Verlustschmerz Ausdruck verleiht. Ein vermeintlicher Widerspruch, den wir ebenso wenig dulden wie jenen zwischen Liebe und Inkompatibilität. Und was ich dann auch noch toll finde, dass er sagt, es gibt ein Kastensystem, das die Zweisamkeit gegenüber der Einsamkeit grundsätzlich höher bewertet. Das führt dazu, dass selbst hochgradig destruktive Beziehungen, in denen beide Partner einander längst betrügen, als das kleinere Übel wahrgenommen werden, verglichen mit einem möglichen Ende.
Genau.
Eine Trennung gilt als schmählicher Abstieg in die niedere Personenstandkategorie, wo sich nach allgemeiner Auffassung die Gescheiterten versammeln, die übrig gebliebenen, die Unvollständigen.
Genau, also die Hölle sozusagen.
Ja, aber das ist tatsächlich so, dass unsere Gesellschaft das total abstempelt, wenn jemand aus einer Beziehung ausschert.
Genau.
Also er ist immer der Böse, er hat sich nicht genug angestrengt und er gehört jetzt auch zu denen, die niemand gewollt hat.
Genau, und also was Patienten und Patientinnen erleben ist, sie werden dann auch nicht mehr eingeladen etc. Sie werden gesellschaftlich richtig gedisst. Da findet auch eine gesellschaftliche Trennung statt. Und ich finde, das Witzige daran drückt sich da drin, gerade wenn Menschen, die noch in einer Partnerschaft sind, sich nicht mehr mit dir treffen, drückt sich dann letztendlich immer die Angst, es könnte ansteckend sein. Ja? Das ist so wie die Angst vor Homosexualität, ja, warum Menschen Angst vor Homosexualität, es könnte ja ansteckend sein. Also es könnte auf mich übergreifen, oh my God. Ja? Und das finde ich besonders witzig, weil das oft dann die Beziehungen sind, wo es eigentlich sinnvoll wäre, dass es übergriffen würde. Ja? Da werden dann, wird dann an Rollenverständnissen und auch in meinen Augen an falschen moralischen Aspekten festgehalten, wo ich mir denke, Leute, macht euch frei davon. Ja, ja, also das Buch ist sehr, sehr, sehr kompakt und direkt. Hast du noch was anderes, was du da zitieren magst oder was, wo du noch was sagen willst?
Ja, der wahre Grund für Zerrissenheit in solchen Beziehungen, da hat er auf Seite 75 was Schönes zugeschrieben, wo es um Authentizität geht. Durch die Verfälschungen aus allen Richtungen gesellt sich zu unserem heilen Kern eine unheile Kraft, die uns regelmäßig dazu bringt, Entscheidungen zu fällen, die immer neues Drama in unser Leben einladen. Das ist es, zwischen dem sie hin und her gerissen sind, zwischen ihrer Seele, die ihnen Gutes will, und ihrer Konditionierung, die sie seit ihrer Kindheit glauben macht, ihnen stünde das Gute nicht zu oder sie hätten gar Pech verdient, und die sie überhaupt in diese Situation manövriert hat und nun jeden Tag den Beweis für ihre alten Befürchtungen erbringt, dass sie nicht liebenswert seien.
Ja, und damit schließt sich, finde ich, auch der Kreis zu Eva Maria Zuhorst ein bisschen, dass eben so ein, wenn wir so eine moraliengeschwängerte Betrachtung haben, dann bewirbt derjenige, der sich dann auch noch trennen will oder der daraus letztendlich profitieren könnte, weil er sich wieder entfalten kann, wird dann auch noch mit Pech und Schwefel übergossen. Da habe ich wirklich auch Schwierigkeiten bei der Eva Maria und das finde ich total gut, das zerpflückt er wirklich mit drei Sätzen. Ich finde, sein Buch ist, auf der einen Seite ist es ein Ja, trennt euch, aber auf der anderen Seite ist es auch ein Ja, aber gucke, wie es dir geht.
Ja, und er dankt auch den wunderbaren Frauen, die in seinem Leben waren, denen er nahe sein durfte und mit denen er viel Wichtiges gelernt hat.
Genau. Genau. Also beide Bücher sind interessant. Thomas Mayer, also bei ihm habe ich immer das Gefühl, dass er so ein bisschen sich ins Fäustchen lacht und auch so ein bisschen das Ganze mit einem zwinkernden Auge macht. Das kommt sehr, sehr klar raus. Bei Eva Maria Zuhorst habe ich das nicht so stark. Beide sind natürlich nicht ergebnisoffen. Das verbindet sie beide. Letztendlich kann man sie nur empfehlen, Menschen zum Lesen, dass man sie beide gemeinsam lesen muss. Ja? Du musst auf der einen Seite die Zuhorst und auf der anderen Seite den Mayer lesen. Dann bist du ergebnisoffen. Und Ergebnisoffenheit ist ja ein etwas unheimlich Wichtiges, was wir auch in unseren therapeutischen Prozessen machen. Wir wissen nicht, wo es hingeht und nicht ergebnisoffen. Und da bin ich mit der Apodiktik von ihr und natürlich mit ihr, seinem Titel, der auch so ein bisschen apodiktisch ist, aber der letztendlich eine augenzwinkernde Aufforderung ist, sich mit sich nicht einem Regime zu unterwerfen, das geschwängert ist von Rollen, Verständnissen, gesellschaftlichen, moralischen Kodexen, die letztendlich nicht das Interesse daran haben, wie es einem selber geht, sondern nur ein Interesse haben, irgendwas aufrechtzuerhalten, was vielleicht gar nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, sich davon loszubrechen, finde ich großartig bei ihm. Aber letztendlich ist es sozusagen, er öffnet überhaupt mal die Tür, um dahin zu gucken.
Ja.
Gut, Anne, ich glaube, damit sind wir heute auch wieder durch.
Ja,
vielen Dank.
Danke dir auch, hat Spaß gemacht.
Mir auch, danke dir.